Post. Wunderschönen guten Tag.
Mensch, guten Tag. Kinder, 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 ne?
Sagt Kinder, man so. Ja. Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Sagt man auch so.
Ja.
Weil
ja.
Wo? Kinder.
Plötzlich ist man selber Vater.
Ja, man ist selber Vater und steht da und Thilo, du kommst doch gerade wieder. Ich fange direkt an mit ein bisschen Salz in der Suppe, mit ein bisschen Würze. Du kommst doch wieder aus den Niederlanden und hast für Sat.1 gearbeitet. Und Sat.1 hat jetzt da diesen Riesenskandal, der auch mit Kindern zu tun hat. Hast du mal angeguckt?
Auweia.
Es ist natürlich immer dünnes Eis. Und wir wollen uns auch nicht zu sehr auf die Mitte des Sees vorwagen, sag ich, bei diesem dünnen Eis. Hast du es mal nachgeholt, diesen Skandal?
Ich habe es nachgeholt, ich habe es mir gestern angeguckt, diesen Icke Hüftgold.
Ja.
Ja, was soll man dazu sagen? Es ist shocking. Es ist schockierender, als es einen vielleicht schockiert hätte, bevor man selber Kinder hat. Das ist ja immer dieses Ding, ich glaube, man hat das Gefühl, Leute sind ein bisschen genervt, wenn es um Kinder geht, wenn man sich über solche Missstände aufregt und dann heißt es immer um Kinder, Kinder und das ist dann immer was eigentlich nur Eltern so richtig nachvollziehen können. Ne? Also sag ich mal, also ich bemesse es mal an mir selber. Mir war das Kinderthema oder was mit Kindern passiert, bevor ich selber eins gehabt habe, immer so ein bisschen so, ja, oh mein Gott, weißt du? Das ist ja, und ja, wenn ich das jetzt dann so höre, was da passiert ist, finde ich das grauenhaft. Jetzt sind wir selber ja mit den Mechanismen des Fernsehens vertraut.
Ja, und mit den Mechanismen des Vaterseins. Und jetzt muss man aber darüber hinaus sagen, dass dieser Skandal schon ein paar Sachen drin hat, die einen auch als Nichtvater natürlich geschockt hätten.
Das ist ja ganz klar.
Objektiv misshandelte Kinder, die wurden nicht von Sat.1 misshandelt. Das wollen wir auch mal gerade sagen. Sondern im Vorfeld fanden diese Misshandlungen statt. Sie sollten halt nur vor die Kamera, was heißt nur? Sie sollten vor die Kamera gezerrt werden und da hätte eine grundlegendere Prüfung erfolgen müssen. Und ich hatte dich unterbrochen.
Ja, nee, absolut. Wir sind aber jetzt mit beiden vertraut, mit dem Elterndasein und mit dem Fernsehen, mit der Fernsehbranche. Und
unbedingt.
Wir kennen diese Mechanismen. Und ich sag mal so, es gibt manchmal vielleicht sowas, was nach außen als Skrupellosigkeit wahrgenommen wird, im Innern aber eher was mit einer negativen Form von Produktivität zu tun hat. Das heißt also, du hast einen Auftrag und du musst einfach Material bringen. Und ich glaube, stärker als das Weggucken ist dieser Wunsch nach, ach, habe ich nicht mitgekriegt, ach, wird schon nicht so schlimm sein, ach, wir sind doch vom Fernsehen, ach mein Gott, wird schon gut gehen. Immerhin sind sie beschäftigt. Also man redet sich viel schön wahrscheinlich dann in dem Moment und nimmt dann in Kauf, dass sowas passiert. Wie jetzt einfach da eine Reality-Soap zu drehen bei zwei kleinen Kindern, die wohl missbraucht worden sind, wo man dann so eine Art Frauentausch mit Familien machen wollte. Ich kenne das Format gar nicht.
Doch, ich kenne das.
Und dann einfach so, genau, und dann einfach vielleicht denkt so, ach komm, wir haben jetzt keinen anderen und wir haben jetzt keine andere Familie und gucken wir mal, was mal rumkommt und dann irgendwann ist die Karre dann im Dreck und dann kommt sowas halt auch mal raus und wird unangenehm. Ne? Also
wird unangenehm.
Ich will die jetzt damit alle nicht so verteidigen, aber ich weiß, wie das dahin kommt.
Ja, es ist, die Medienbranche ist eine knallharte Branche. Dass viele arbeiten da wie Söldner, sind auf den Job angewiesen, hangeln sich von Produktion zu Produktion rüber. So. Und sind dann in einem Hamsterrad, was einen vielleicht auch hier und da mal blind machen lässt. Das darf aber dann nicht so weit gehen. Zu Recht hat er aufgeschrien, zu Recht gab es diesen Skandal. Das war auch
absolut
auch mutig von ihm. Keine Frage. Du hast selber gesagt, wir sind ja in der Medienbranche, das ist ja auch kein Geheimnis. Da muss man auch dazu sagen, dass bei Sat.1 gerade die Geschäftsführung gewechselt ist und der Herr Rosemann von ProSieben rüberkommt, der, wie wir wissen, ja ein sehr verantwortungsvoller Mensch ist, wenn man mal so jetzt gerade die beiden Marken sich anschaut, ne, also ProSieben ist ja viel durch gesellschaftliche Relevanz auch aufgefallen und eben durch ein etwas vielleicht hier und da eine etwas bedächtigere Form der Programmgestaltung. Und Icke Hüftgold hat jetzt heute angefangen, Strafanzeige zu stellen. Ich muss sagen, jetzt geht das in so eine nächste Runde. Da bin ich dann auch so ein bisschen skeptisch, da halte ich mich raus. Grundsätzlich, wie gesagt, Sonntag fand ich das alles richtig, was er kommuniziert hat. Heute ist es an so einem Punkt, da kommt auch immer das Gift der Aufmerksamkeit, was irgendwie einfach da in den Venen von uns Prominenten drin steckt, ne? Und dann sind auch einfach immer laute Konflikte nicht unbedingt die besseren Konflikte. Und der Konflikt war ja laut. Und da weiß ich jetzt gar nicht, mit wie weit man da weiter mit harten Bandagen kämpfen muss. Da halte ich mich gerne raus. So, Kinder, ja.
Das ist aber, wo wir beim Thema sind, in der Kindheit selber, ich weiß sogar ziemlich genau, haben wir nachmittags oder habe ich nachmittags eine Sendung gesehen, ich weiß nicht mehr, was das war, da wurde über Kindesmisshandlung gesprochen und zwar so eher im physischen Bereich, also nicht sexuell, sondern Gewalt. Und dann wurden so Fotos gezeigt von so Kindern, die Verbrennungen hatten und die waren an irgendwelche Heizungen gekettet und so weiter. Und das habe ich selber als Kind gesehen, das hat mich sowas von verstört. Also da hatte ich Albträume von. Und das lief so nachmittags, ich glaube Drehscheibe war das, hieß die Sendung damals im ZDF. Und es war ja früher manchmal etwas lockerer mit dem, was so nachmittags lief. Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Und da dachte ich so, wieso gibt es denn sowas? Wieso gibt es denn Erwachsene, die so brutal zu Kindern sind? Also es hat mich doch wirklich, wirklich komplett verstört. Und da muss ich dann dran denken, wenn ich dann jetzt sowas höre. Und ich sag mal so, ich habe jetzt auch nicht so viel jetzt mich da mit beschäftigt mit dem Fall, aber da müssen die jetzt irgendwie zusehen, wie sie aus der Scheiße wieder rauskommen. Also ehrlich.
Ja, also es kam ja schnell Statements vom Sender, da waren ja auch schon auch viele Leute geschockt. Es arbeiten ja schon wahnsinnig viele Menschen bei so einem Sender. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dann alle in die Pfanne zu hauen. Und
naja, es gibt immer Sender, Produktionsfirma und dann geht's um Termine und dann muss das schnell gemacht werden. Ne?
Aber es ist ja auch immer so die Sache, ja, eigentlich sollen ja alle Kinder am besten mit Bio essen, frisch gekocht, frisches Gemüse aufwachsen. Aber es ist einfach nur mal so, dass nicht alle Kinder mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden. Und es gibt einfach immer nach wie vor, und das ist ja auch ein Riesenproblem in einem reichen Land wie bei uns, es gibt Kinderarmut. Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen und einfach in Verhältnissen, die wir uns nicht wünschen. Das ist heute nicht unser Thema, denn wir haben vielleicht das Glück, unseren Kindern eine Zukunft zu gestalten, die ja die Grundbedürfnisse auf jeden Fall ordentlich abdeckt und auch die emotionalen Grundbedürfnisse. So, aber trotzdem dieser ernste Einstieg, ja, ich weiß auch nicht, der lag so in der Luft. Ist auch mal so die Frage, muss man immer das dann irgendwie ansprechen? Aber irgendwie, naja, du kommst gerade von so einem Job wieder. Mir war danach. Jetzt können wir auf die leichteren Themen kommen.
Ich komme von einem Job wieder und da darf ich noch nichts zu sagen, weil das noch nicht keine Pressemitteilung gibt. Es ist eine ganz wundervolle, tolle Show, auch auf Sat.1 und da haben sie sich echt in die Bresche gelegt und ich glaube, das wird sehr geil, wenn das so rüberkommt, wie wir das vor Ort wahrgenommen haben, dann müsste das eine Sensationsshow werden. Erzähle ich bestimmt im nächsten Mal was drüber, wenn die Pressemitteilung rausgegangen ist und kommt, glaube ich, im Juli, Mitte Juli kommt die erste Sendung. Das ist ein Knaller. Ja, es ist ein Knaller. Aber egal, Sat.1 ist ja nicht das Thema.
Sat.1 ist das Thema. Ich bin hier mit den Downern reingegrätscht und jetzt will ich noch eine Sache zu den Downern sagen. Ja. Ich muss dann auch immer an meinen Geschichtslehrer denken, von dem ich nach wie vor sehr viel halte. Der sagte einfach, wenn irgendwie Kinderkrankheiten in der Glotze sind, schalte ich um, kann ich mir nicht angucken. Also er schaltet durch die Glotze, er versteht das Weltgeschehen, er versteht Politik, er versteht die guten Seiten in unserer Welt, die schlechten. Aber dann kommt da so ein Impuls und das hat er für sich entschieden und auch ja irgendwie reflektiert, schalte ich einfach weg. Und Das mache ich auch.
Das mache ich auch, weil das kann man ja nicht aushalten. Also es ist aber auch halt, nee, das kann man nicht aushalten. Das ist, man konnte, es ist jetzt für Leute, die noch keine Kinder haben, ist es jetzt immer ein bisschen eine alte Leier, die sich anhören müssen, ich weiß. Aber es ist so, wenn du dann ein Kind gekriegt hast in den Jahren danach, dann, ich habe das Gefühl, dann versteht man überhaupt erstmal, worum es in der Welt geht. Ja, worum es geht, warum Leute Ressourcen anhäufen, warum sich Leute Macht aufbauen, warum Leute sich behaupten, warum Leute Beschützerinstinkte, warum Leute radikaler werden, weil sie auf der anderen Seite dadurch auch verletzlicher werden, weißt du, weil man versucht...
Thilo, ja? Noch so ein Punkt. Tatort am Montag, neues Team, ja, in Bremen, erst in 5 Minuten Babyleiche.
Echt?
Ja, sicher. Stehst du da... Das ist so, das wird kein guter Tatort für uns, sag ich da.
Das Melanie, ist schon zu hart.
Das wird schwierig, ja. Oder so plötzlicher Kindstod mit Tom Schilling, einer der meistgesehenen in der ARD-Mediathek. Komm, wir gucken mal ein. Tom Schilling ist ein toller Darsteller. Plötzlicher Kindstod. Passiert. Es ist nach wie vor passiert er, ja. Also ein Kind, ich weiß gar nicht, was es ist, Erstickung, irgendwas, wupp, ist tot in den ersten 12 Monaten. So, und kann man sich nicht. Und dann Babyleiche, ne? In der Glotze. ARD 2015. Oder halt Mediathek, frei zugänglich. Alter! Kommt man nicht drauf klar.
Ja, frei zugänglich in der Mediathek, für Jugendliche aber kein Problem. Ich würde sagen, freigegeben nur unter 30.
Ja.
Weil da drüber, weißt du, kannst es nicht aushalten. Ich hatte den Moment, ich hatte diese 20 Sekunden des Grauens hatte ich hier, da lag die Kurze in ihrer Wiege und Steffi und ich sind hier reingegangen und dann hat die nicht mehr geatmet. Und dann habe ich die hochgenommen, das Baby, und habe, hallo, und das Kind hat nicht geatmet. Es hing einfach total schlappo in meinem Arm. Und ich habe so, hallo, und natürlich hast du sofort alles im Kopf, plötzlicher Kindstod und so weiter. Und dann haben wir so 20, 25 Sekunden an dem Kind rumgerüttelt.
Hilfe!
Ja, und dann fing sie so an zu atmen und dann war alles ganz normal. Aber diese 20 Sekunden, ja, diese 25 Sekunden, ich glaube, ganz viele Eltern kennen die sogar.
Ja, sicher.
Weil im Endeffekt war gar nichts, wahrscheinlich, ne? Gar nichts.
Ich denke mal nicht.
Da geht's nämlich so richtig ab. Da geht's nämlich richtig ab. Das sind 25 Sekunden, wo du Raum und Zeit vergisst.
Einmal kurz nochmal so zum Bett gehen und so. Einmal atmet der noch? Atmet der noch?
Der atmet doch nicht.
So. Und die Ü30-Jährigen beim Tatort so. Ja, er sieht irgendwie nicht echt aus, die Babyleiche sieht nicht, so irgendwie, ne?
Ja, so, Babyleiche, na und, dann kann man doch froh sein, kein Kind mehr, dann kann man doch wieder Party machen, dann muss man nicht morgens, muss man nicht nachts raus, weißt du, ehrlich gesagt, so denkt man doch.
Macht
so,
halt mein neues. Gott,
ein Kind mehr oder weniger, machst du halt ein neues Kind, ist doch nur noch so ein Baby, das ist doch nur so ein, weißt du, so ein Fleischhaufen, so. Ich meine, so denkt man doch eigentlich, so ein bisschen denkt man doch so erst.
So ein bisschen, so denkt man.
Ja, dann seid doch froh.
Ist ja nicht so schlimm, hat doch eh noch nicht wirklich gelebt.
Ja, eben.
Doch, eben. Total. Total. Wie? Nicht so schlimm. Der hatte das ganze Leben noch vor sich.
Ja. Und auch diese Psychologie natürlich, die sie sich drauf eingestellt haben, die Schwangerschaft, das Ganze. Ja, das ist schwer zu vermitteln.
Boah, dieser also Akt, weil inklusive Fehlgeburt hatten wir. Boah, was ist das für ein Akt? Fehlgeburt.
Ja.
Also mal, Frau.
Horror.
Also man selber hängt seelisch schief und dann ist gut. Frau hängt, bei uns war das so, erst seelisch schief, dann nochmal körperlich schief. Frau muss ja immer das noch mit dem Körper auch noch mitnehmen. Ne? Oh, das hat 2 Wochen bei uns gedauert. Pfingsten vor 3 Jahren war das. Das war auch wirklich, oder dieser ganze Hassel, den so viele haben, dass es irgendwie nicht klappt und hast du nicht gesehen und...
Ja, allein eine Fehlgeburt und dann erfährst du hinterher, wir haben das ja zum Glück nicht gehabt, und dann erfährst du hinterher so, 40% sind Fehlgeburten.
Ja.
Und du denkst so, 40%? Ja. Jeder kackt und natürlich stirbt innerlich, wenn das jetzt hier auch in meinem Bekanntenkreis hier im Veedel auch passiert, auch Fehlgeburt, also genau wie bei euch. Und natürlich Depression hoch 10, aber jetzt auch wieder, ich glaube, da muss ich mal nachfragen. Ich glaube, der ist Vater jetzt geworden, der Kollege.
Fehlgeburt ist ein Drama für die Mutter. Und dann haben ja auch Influencerinnen das Thema für sich entdeckt. Sie schreien es heraus, die Bild greift das schnell auf. Was für ein Drama, eine Fehlgeburt. Warum wird da nicht mehr drüber gesprochen? Naja, Wenn du schwanger bist, sagt dir jede Frau, jeder Mann, du wart mal erstmal noch 6 Wochen. Wart mal erstmal noch 6, wart mal noch mal ab. Wart mal noch 6, 12
Wochen. Ja, 12 Wochen.
Zwölf Wochen, bevor ihr das kommuniziert, da geht immer noch viel. Das ist das. Das ist diese Wahrheit, die ausgesprochen wird, die komplett in unserer Gesellschaft drin ist. Trotzdem kann jede Influencerin ihren Schmerz rausrufen. Das ist, das will ich ja überhaupt auch, ich will es nicht kritisieren, nicht? Aber natürlich ist dieser Zustand bei uns in der Gesellschaft schon auch allen klar. Nur in Indien, da gibt es keine Fehlgeburten, sagte der, wir haben ja so eine Connection zu so einem Lieferanten in Indien, und meinte, ja, nee, also Fehlgeburten? Nee, also indische Frauen haben keine Fehlgeburten. Das haben wir nicht. Naja, die Gesellschaft ist doch nicht so aufgeklärt, ne? Da machen die Frauen das dann unter sich aus.
Aha.
So, ne? Aber natürlich, also jede Frau auf der Welt ist davor nicht sicher.
Nicht gefeit. Aber ich meine, der Sinn der Fehlgeburt ist ja auch ein vernünftiger. Der Körper checkt durch, checkt das Ergebnis sozusagen durch. Und dann sagt er irgendwann, nee, haut nicht hin. Ist nicht fähig. Und wird dann praktisch vom Körper abgestoßen. Ist einfach ein Fehlstart, könnte man sagen. Ja, ganz gemein.
Ja.
Unemotional. Und insofern hat die Natur das halbwegs vernünftig so eingerichtet. Aber natürlich für die betreffende Person, wie du ja selber erlebt hast, natürlich schrecklich. Aber klar,
ja. Ne,
so ist das. Ja, es gibt ja viele Sachen so. Es gibt auch harmlose Sachen, die man im kleinen Kindesalter miterlebt, wo man aber erst hinterher wirklich weiß, dass die harmlos sind. Zum Beispiel, ich weiß noch, dass wir mit Ralf Hollmann im Maifeld saßen und Steffi mich anrief und meinte, ey, die keucht, das gibt's überhaupt nicht. Und ich dachte schon wieder, meine Güte, das Kind hustet halt immer. Meine Güte, ja, aber die hustet ganz schlimm, komm mal. Dann bin ich doch rüber. Und war schon genervt, weil ich dachte, mein Gott, das Kind hustet doch immer. Dann komme ich zur Tür rein. Ja, da denke ich irgendwie, die hustet wie so ein alter, rostiger Mähdrescher. Also, also so richtig schlimm. Und ich so, okay, sofort Krankenhaus. Sofort Krankenhaus. Was ist das für ein Husten? Das ist ja schrecklich. Kind eingepackt, in die Notstation gefahren, panisch gewesen, Arzt kommt rein, total verschlafen. Ja, was ist denn los? Ja, das Kind, hören Sie mal, wie das hustet. Dann hört er da so hin, guckt so mit seinem schläfrigen Blick, geht da wieder raus. Kommt da wieder, drückt uns so eine Packung Tabletten in der Hand. Hier, einmal morgens, einmal abends. Und dann dachte ich nur, ja, okay. Eltern halt, weißt du, du machst ja diesen Alarm. Ey. Und es ist einfach so, es ist halt ein Husten. So, ja. Das Kind hat Husten. Ja, aber da hören Sie sich das doch mal an. Hört sich an wie eine Maschine von 1890. Ja. Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Oh. Tschüss.
Ja, es ist der erste Husten, den das Kind hat. Und der haut irgendwie rein bei uns auch. Über Wochen, über Monate, der hört überhaupt nicht auf. Nachts Hustenanfälle. Nee. Katastrophe. Naja, und dann irgendwie die Kinderärztin gefragt, auch nur telefonisch. Ich habe Angst davor, dass der Husten chronisch wird. Hat sie gesagt, es gibt keinen chronischen Husten bei Kindern. Oder die Apothekerin, die hat gesagt, ja, ach, das bleibt meist über den ganzen Winter. Dann husten die 3 Monate, wie verrückt. Und ja, den Sound kenne ich auch, Katastrophe. Kennst du auch mal so diese ganzen gut gemeinten Ratschläge, ne, wenn man... wenn die Freundin schwanger ist oder so. Ja, genieß die Zeit, genieß sie. Es wird sich so viel verändern. Und das ist immer alles so kryptisch. Man denkt so, was ist denn jetzt? Ich meine, ja klar, ist halt ein Kind da. Und man hat manchmal Sorge, dass eine Naturgewalt über einen hereinbricht. Und das stimmt ja irgendwie auch einerseits. Es ist irgendwie auch auf eine Art eine Naturgewalt. Und es ist auch dann irgendwie alles anders. Nur die Sache ist ja die, man hat das ja selber gewählt. Also man hat ja selber diese Naturgewalt hat man ja für sich im Vorfeld irgendwie bejaht und ihr grünes Licht gegeben. Also, und es ist ja nun Eigenfleisch und Blut. Also was ich nur sagen will ist, Kinder sind auf jeden Fall auch mal, wenn man es mal knallhart und nüchtern betrachtet, letzten Endes ein Job. Also die pendeln 10, 12 Stunden, da ist man dann auch Standby, das ist auch anstrengend. Und die anderen 12 Stunden muss man sich halt irgendwie teilen mit der Partnerin. So, da ist einfach, es ist einfach nur ein Zweitjob. Hart auf hart.
Es ist ein Job, der aber bei einem Job klingelt der Wecker. Du stehst auf und gehst dahin. Da kannst du dich psychisch drauf einstellen. Der Job, Kind, geht dann so bis abends um 10, bis es endlich pennt. Dann bist du froh, du hast Feierabend. Dann denkst du, jetzt gucke ich noch Ben-Hur. Nein, ich gucke nicht Ben-Hur, der geht 3 Stunden. Komm, ich gucke einen Bond. Moment, ein Bond geht 2 Stunden. Scheiße, ich gucke Tarantula, der geht nur 75 Minuten. Ach, weißt du was, ich gucke irgendeine Serie, die geht nur 40 Minuten und dann pennst du nach den ersten 5 Minuten ein. Ja, du kannst ja gar nicht, du kannst nichts mehr, weil du bist nämlich müde. Und warum bist du müde? Weil du dann natürlich um 9:55 ins Bett gehst und dann um 1.30 Uhr das erste Mal aufstehst. Und wenn es auch unfreiwillig ist, weil die Partnerin natürlich raus muss, muss die Hupen natürlich irgendwie präsentieren, um die Milch da zu kredenzen. Brüste haben Frauen, Männer nicht. Dann manche machen es so, der Mann darf weiter pennen. Manche möchten auch gerne, dass der Mann daneben sitzt und Gesellschaft leistet. Kenne ich ganz gut. Ist aber ja auch alles in Ordnung. Dann schläfst du halt mal so von 1 bis 2 mal nicht. Dann schläfst du noch mal von 4 bis 5 mal nicht. Und dann irgendwie morgens muss irgendeiner zur Arbeit und das dann so halbgar oder man pennt so in den Tag oder das Kind ist dann wieder wach. Also du hast überhaupt keine festen Zeiten. Du hast auch nachts diese festen Zeiten nicht. Was ich jetzt sage, betrifft so das erste Jahr. Da kann man auch wieder sagen, das ist nur eine Phase, aber man muss schon das erste Jahr überstehen als PartnerInnen und sich nicht gegenseitig umbringen. Das ist schon mal die erste Leistung. Tötet euch einfach nicht. Ja. Lieber Mann, liebe Frau, tötet euch nicht, dann seid ihr gar nicht so schlecht dabei. Ja?
Das ist auf jeden Fall eine Bewährungsprobe.
Ja, das ist eine Bewährungsprobe.
Für die Beziehung.
Ja, für die Beziehung. Aber das Ding ist einfach auch so, man erfährt Dinge über die Welt. Man erfährt Dinge, warum Schlafentzug in Guantanamo eine Folter ist, weißt du? Solche Sachen erfährt man. Man sagt, mit dem Schlafentzug, ne? Da dachte ich immer so, ach, mal ein bisschen weniger pennen. Aber du drehst ja am Rad. Du drehst ja am Rad. Es ist ja nicht nur einer von zweien, es ist ja nicht nur die Frau. Du hast Schlafentzug und...
Ja, es ist halt einfach dann so ein Job. Aber, liebe werdende Eltern oder Menschen da draußen, die das planen, die Sache ist, man hat weniger Zeit zur Verfügung. Das ist aber auch alles. Die Zeit, die man zur Verfügung hat, kann man selbstverständlich so gestalten, wie man das gerne möchte. Man muss aber Abstriche machen, ob man will oder nicht. Man muss wichtigere Freundschaften vielleicht schützen und Freundschaften, die einem nicht so wichtig sind oder die so fest sind, dass man sie etwas runterfahren kann, muss man dann so ein bisschen einordnen, ja, also diese zeitliche Begrenztheit zwingt einen zu Entscheidungen. Trotzdem entgleitet einem das nicht. Also man selber ist ja noch Herr der Lage. Was einem entgleitet, ist das Kind. Ja, das Kind hat halt leider einen eigenen Kopf, ja. Ein Fahrrad oder ein Auto, das besitzt man so schön, das fährt so schnell, wie man will. Und ein Kind nicht, weil er schafft ein eigenes Wesen. Aber das dürfte, glaube ich, niemandem da draußen neu sein. Für mich war das immer eigentlich, ich hatte ja auch immer viel Glück im Leben und im Beruf und bin immer viel rumgekommen und war auch auf spannenden Partys und hast du nicht gesehen. Ein paar Sachen habe ich auch ausgelassen. Ich habe nicht alles voll Karacho mitgenommen, sonst sähe ich wahrscheinlich 5 Jahre älter aus. Und ich dachte immer, Kind zu haben ist ein Abenteuer, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Ich sehe es immer als Abenteuer und jetzt bin ich natürlich auch super glücklich, den Kleinen zu haben und liebe den über alles. Und aber man muss auch ehrlich sein, es gibt im Alltag natürlich auch Momente, in denen man das so nicht fühlt. Ja? Und dann denke ich mir immer, ey, im Zweifel musst du halt funktionieren. Ne? Im Zweifel ist es halt ein Stück weit ein Job dann auch, ganz nüchtern betrachtet. So und so viele Stunden muss man dem Kleinen irgendwie was, Struktur und Erziehung ist auch wirklich anstrengend. Ne? Ich meine, ich möchte ihn ja auch eigentlich alles machen lassen, was er will. Aber damit helfe ich ihm nicht. Ich muss ja Grenzen setzen, er fordert diese Grenzen von mir ein. Ich spreche sie nicht gerne aus, aber es muss ja einfach passieren. So, und das ist dann immer so ein bisschen, das ist einfach anstrengend für beide Seiten. Und sobald er dann pennt und man so eine Pause hat, fängt man dann an, so sich so die Fotos von ihm anzugucken. Wo man doch denkt, ich hast du doch mal frei. So, oder wenn ich, oder so irgendwie Termin irgendwie so statt auswärts oder irgendwie, keine Ahnung, und dann Job, Frau hat irgendwie, Freundin hat dann irgendwie den kurzen und man geht so raus aus der Tür und dann vermisst man den schon oder seine Freundin auch. Also man vermisst dann schon die Familiensituation direkt. Von jetzt auf gleich.
Ja, ja.
Aber
ja,
in der Situation selber ist es nicht so entspannend. Also auch wenn ich ihn dann heute Nachmittag wieder hab, ja, also so, es ist einfach eine Pflicht. Die tut mir aber gut, weil ohne Pflichten ist man auch irgendwie leer im Leben.
Ich finde manche Sachen, was diese Verantwortung und diesen Job betrifft, manche Sachen überraschen einen auch ein bisschen positiv von Anfang an. Weil natürlich sagen alle, das Leben verändert sich und so weiter. Und das stimmt. Aber die Masse an Aufgaben ist, finde ich, in der ersten Zeit gar nicht so dramatisch groß, weil es geht eigentlich nur um zwei Sachen. Das Kind darf nicht verhungern und das Kind soll sich nicht zu krass einscheißen. Das heißt, du bist am Füttern und am Windeln wechseln. Es sind fast nur diese zwei Sachen. Ansonsten wird ja ziemlich viel geschlafen. Das heißt, du kannst tatsächlich, wenn du es mit deinem Haushalt vereinbaren kannst, weil du nachts irgendwie oder weil du die nächtliche Situation mental verarbeiten kannst, dann kannst du tatsächlich mit jemandem ins Café gehen und einen Kaffee trinken. Weil das Kind liegt dann im Kinderwagen und schläft. Solche Sachen habe ich gemacht. Das ist möglich. Es ist auch zum Teil natürlich ganz schön.
In der Theorie. Man sollte es nicht als gegebene Möglichkeit ansehen, denn es kann sich immer von jetzt auf gleich wandeln.
Das ist richtig. Es kann sich immer von jetzt auf gleich wandeln, dann muss das Kind gewickelt werden oder schreit und du musst raus aus der Situation. Aber es ist über so Phasen wie eine halbe Stunde zum Teil möglich. Dann braucht man eben Freunde, Bekannte, die so ein bisschen auch flexibel sind in der Zeit, aber ich würde sagen, das kann man machen. Also das habe ich rege gemacht in der Anfangszeit. Weil das Kind einfach viel pennt.
Ja.
Oder es pennt mittags, es macht einen Schlaf am frühen, am Morgen. Es macht einen Schlaf um Mittag rum. Dann macht es nochmal nachmittags einen Schlaf. Und es ist auch so, dass wenn der Kinderwagen rattert, also wenn das Kind im Kinderwagen sitzt, dann schläft es ja auch durch das Geratter ein. Es ist ja nicht so, dass es unbedingt einschläft, weil es ruhig ist, sondern rottototter, rottototter, rottototter. Und dann schlummern die so ein bisschen ein. So, das Ding ist aber nur, klar, du hast recht. Der ganze Tag ist bestimmt davon, wann das Kind schläft, wann es nicht schläft, wann es essen muss und wann es sich einscheißt. Dann geht man eben auf den Spielplatz, da sind alle anderen, holt man die Kekse raus, ne? Dinkelkekse.
Ja. Ja, wir sind ja nur, du wie ich, Väter von einem Kind. Und ich glaube, bei einem zweiten
einem Kind
wüsste man auch irgendwie direkt viel mehr. Also du hast gesagt, man kann auch Tarantula gucken. Wenn du zwei Kinder hast, dann pennst du während der Tagesschau ein. So habe ich gehört.
Nee, ich jetzt
Erfahrungsberichten. Okay, so. Und bei meiner Freundin fing das schon so dann an, im ersten Jahr, also wir reden jetzt über die ersten 12 Monate, über ein Baby. Ein Kind, die ersten 8 Wochen ist ein Neugeborenes. Die ersten 12 Monate ein Baby, danach ist es ein Kleinkind, nur mal so am Rande. Das wissen alle Eltern und vergessen es dann aber wieder. Deswegen sagt, ich habe so gerade dadurch, dass der erst 2 ist, kenne ich noch die meisten Phasen. Ich merke aber auch selbst so, dass ich dann wieder vergesse. So, okay, nach einem Jahr läuft er, bla 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 bla, dann spricht er die ersten Worte um den zweiten Geburtstag viel mehr, na, wie auch immer. Meine Freundin hatte das dann manchmal schon so, sie wusste, nach dem Stillen muss der mal groß, also klein, also so, da muss er aufs Klo. Und dann hat sie ihn gestillt, aufs Klo gesetzt, Windel ab und wupp. Also man kann da schon auch den Rhythmus eines Kindes, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und dann aufmerksam zuschaut und dann vielleicht noch ein zweites Kind hat, auch schon gut vorausschauen. Ne? Und dann diese Gelassenheit, die man bei einem zweiten Kind hätte, die hätte ich auch schon gern beim ersten gehabt. Denn es ist ja, wie du sagst, ne? Ja, mein Gott, es schreit. Ja, gut, warum auch nicht? Ne? Ist es müde? Ist es Hunger? Oder es hat eine volle Windel? Vielmehr wird es nicht sein. Und volle Windel, da muss man auch nicht glauben, dass das irgendein Geheimnis wäre. Ja? Also eine volle Windel drängt sich auf. Ja? Keine Sorge.
Kriegt man mit.
Und so. Und man denkt, man ist in einer Ausnahmesituation. So. Nein, es gibt 7 Milliarden Menschen. Das kam schon mal alles vor. Und die Menschen um dich herum sind auch sensibilisiert. Natürlich muss man das Kind schützen. Aber im Großen und Ganzen ist ja eigentlich das Umfeld total sensibilisiert und positiv. und passt auch irgendwie mit auf, ne? Dann sind wir manchmal so ein bisschen alleingelassen, weil wir Idioten auch von unseren Eltern weggezogen sind in irgendwelche verrückten Großstädte, die eh viel zu voll sind.
Ja. Das war dumm.
Das war dumm, wenn ich dann manchmal unsere Mutter, die ja auch immer sehr klug und besonnen ist, da denkt man auch manchmal so, ja Mama, du hattest 3 Kinder, wie hast du das gemacht? Ja, sagt sie, das war ja ein anderes Konzept, nicht? Die Oma hat hier gelebt und wir sind auf dem Land und das war ein anderes Familienkonstrukt, ne? Sind einfach mehrere Leute da, die dann einen Blick auf die Kinder werfen. Und wir mit unseren Kurzen gehen raus und es wird jetzt gerade besser, der ist ja jetzt 2 geworden, aber im Großen und Ganzen muss ich den ja die ganze Zeit bewachen. Ne?
Ja.
Auf dem Bordstein.
Natürlich, weil so in dem Moment, wo die rennen, ist das so, ich habe das Gefühl, ich habe es oft schon verglichen, als wenn du so einen Sack Murmeln in so einer Turnhalle einfach ausschüttest.
Ja.
Die kriegst du ja auch nicht alle. So, und das Gefühl hast du dann den ganzen Tag, als wenn du alle Murmeln fangen musst. Weil das Kind rennt ja random völlig amokmäßig Richtung Straße. Und du musst dann, das gibt's doch nicht, du musst echt immer, ich erlebe es ja jetzt immer noch hier, Freunde, Bekannte am Lenauplatz, die dann plötzlich rennen wie die Irren, weil die Kurzen einfach komplett auf die Straße zu steuern. Ne? Oh Gott! Also,
ja voll.
Mama hat gesagt, sie hat aber früher einfach, weil wir auf dem Hof waren, hat einfach die Tür aufgemacht. Ich auch gefragt, wie hast du es ausgehalten mit 3 Kindern? Ja, einfach die Tür aufgemacht, sind alle rausgerannt, haben gespielt.
Ja, waren ältere Brüder da, ne, waren dann auch genau. Zu dritt. Der Papa war da, die Oma.
Aber so eine Gülle-Lache mitten auf dem Hof, weißt du, so ein Gülle-Sumpf, das sind auch so Sachen, die gäbe es jetzt heute auch nicht mehr, ne?
Gäbe es nicht, ja.
Wir haben uns ja auch ein paar Mal gerettet aus Sintfluten im Bach und aus Gülle-Dings und was weiß ich was. Ja, aber so waren die 70er einfach. Ne?
Ja,
das
ja.
Das war normal.
Ja, ne? Papa ist ja auch mit uns dreien auf dem Roller gefahren und so eine Sachen.
Ja. Mhm. Alles ohne Helm.
Jetzt habe ich aber viel, ich habe viel querfeldein. Was habe ich denn jetzt alles, was habe ich denn jetzt alles?
Ja, was hast du denn jetzt alles? Das ist ungefähr so, so fühlt sich das an, wenn man Vater ist in den ersten 2 Jahren, wie du jetzt querfeldein so. Das passt schon. Das ist schon alles.
Ja, und man muss ihn ja, also im ersten Jahr muss man ihn ja, also wenn ich jetzt so sage, ja, man geht über die Straße und muss auf sein Kind aufpassen, das ist ja jedem klar. Aber genauso muss man im ersten Jahr auf seinen Kurzen oder seine Kurze in der Wohnung aufpassen, die ganze Zeit. Mhm. Und es ist dann wirklich manchmal so wie damals bei Union Knopf, die Knopfsortiermaschine. Das war ein Fließband, da gingen nur Knöpfe rüber. Und dann musste man da die Knöpfe mit den Macken rausfischen. Du guckst die ganze Zeit auf das Fließband mit diesen Knöpfen. Du bist auch wahnsinnig. Also muss man manchmal den Blick von seinem Kind nehmen und so ein bisschen auch allgemein die Situation irgendwie wahrnehmen können. Also so ein bisschen so rumgucken irgendwie, ja. Und dann die Gesamtsituation ist ja, ach, ich weiß auch nicht, das ist manchmal anstrengend, diese Fokussierung auf diesen Kleinen. Aber ja, im richtigen Moment muss man Vollgas loslaufen. Und vor meiner Nase hier, ich wohne an einer gut befahrenen Straße, war das auch so ein Kleiner, da ist irgendwie Sprachkurs oder so. Und so ein Kleiner, der flitzte über den Bordstein Richtung Straße. Die Frau hat es irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Und ey, das ist ja sofort, es war eine 100% lebensgefährliche Situation.
Ja, absolut.
Ist vielen auch nicht bewusst so, ne? Es ist immer so, wenn jetzt manchmal so Menschen, die keine Kinder haben, sind dann vielleicht auch manchmal genervt, wenn man selber mit seinem Kind irgendwo ist, dass man den Menschen keine 100%ige Aufmerksamkeit gegenüber entgegenbringen kann. Das geht aber einfach nicht. Die sind dann manchmal so, die denken dann immer so, ja, Kind macht halt irgendwie, ist doch wurscht, lass doch machen. Es geht nicht.
Aber es geht immer um Leben und Tod, jede Sekunde.
Immer um Leben und Tod.
Ich hatte das, ich dachte auch einmal, jetzt habe ich wieder überreagiert, aber es war folgendermaßen. Ich habe die Kurze abgeholt vom Kindergarten und sie fuhr schon mit ihrem Rädchen. Und von dem Eingang Kindergarten, der Kindergarten war praktisch in so einem richtig großen Innenhof. Und das Gebäude war in der Mitte mit Garten und allem blablabla. Und von dem Eingang bis zum Ende des Innenhofs, bis zur Tür, da gab es halt nochmal so eine Ausgangstür. Und die war normalerweise natürlich immer auf, weil alle Eltern dann in den Innenhof gingen durch diese Tür zum Kindergarten hin. Jetzt war die zu. Die Kurze nimmt mit ihrem kleinen Rädchen richtig Vollgas, fährt diesen schmalen Weg, Pfad entlang und hat irgendwie nicht auf dem Schirm, dass am Ende die Tür halt zu ist. und knallt dann mit dem Rädchen. Ich bin noch hinterher gerannt. Stopp, stopp! Und sie steuert voll auf die Tür zu und knallt mit dem Gesicht flach voll an die Scheibe. Ich hinterher, ach du Scheiße, Gesicht, Blut überströmt, also Nase dick, Blut überströmt, es lief so runter, ich direkt das Kind gepackt ins Krankenhaus, Notaufnahme. Dann hat sich der Terminator 2-Effekt eingestellt, nämlich wie bei diesem T-1000, der wird zerschossen und schmilzt wieder zusammen. Während wir in der Notfallaufnahme sitzen, also wie ein Zeitraffer, ja, verschwindet diese extreme blutüberströmte Fresse, schrumpft zusammen, die Nase sieht in dem Moment, wo wir reinkommen, nach einer Dreiviertelstunde schon fast wieder normal aus und ich fange an, mich zu entschuldigen, so nach dem Motto, ja, habe ich jetzt überreagiert und so, na, wir gucken mal nach. Dann gucken sie so in die Nase, nee, alles gut, ist eine Prellung. Ich so, ja, entschuldigen Sie bitte, das sah eben noch aus wie ganzes Gesicht gebrochen. Ja, meinten die, das sieht so aus, aber es ist halt so, dass die Knorpel in der Nase bei Kindern im Prinzip gar nicht brechen können. Das ist alles wie Gummi und deswegen ist das erst ganz schlimm geschwollen und dann ist das wieder weg. Beruhigt einen halt auch, aber die Ärzte haben nicht gelacht oder so, die haben mich durchaus ernst genommen und haben mir das ganz ruhig erklärt und meinen so, ja klar, sieht halt erst total schlimm aus, aber dann ist am Ende, im Endeffekt nichts. Und das ist der Vorteil an Kindern. Sie sind klein. Wenn sie hinfallen, fallen sie nicht von so hoch. Und sie bestehen im Großen und Ganzen aus ziemlich festem Gummi. So übertrieben gesagt. Das hat die Natur so eingerichtet, dass sie nicht ständig sich alle Knochen brechen. So wie wir es würden.
Ja, bis zum 12. Lebensjahr. Ja, ja, ja. Die purzeln, ja, genau. Und fallen und fliegen. Ja,
genau.
Ja, das war auch das Wichtigste, was mir die Hebamme nach der Geburt beigebracht hat. Meine Freundin lag da mit einem Kaiserschnitt und war entsprechend außer Gefecht gesetzt. Und die Krankenschwester mit osteuropäischen Wurzeln sagte zu mir, machen Sie, Kind ist nicht aus Glas.
Genau.
Packen Sie das Kind an, es ist nicht aus Glas, sondern ein kleiner Säugling. Ja, so für einen bis dato das verletzlichste Individuum auf dem Planeten. Der eigene kleine Säugling. Ja, aber funktioniert, nicht? Pack an, mach, funktioniert, muss dies, das, muss machen. Dort, dreh um, zack, zack. Ja, kann man schon auch anfassen, so einen kleinen. Muss man.
Ja, man dachte immer umgekehrt. Man dachte, es ist total zerbrechlich.
Ja.
Aber im direkten Vergleich ist es umgekehrt. Sind wir zerbrechlich und das sind kleine Gummiflummis, ja, die da durch die Gegend hüpfen.
Ja. Ist natürlich mit Ausnahme dann der Schädeldecke und natürlich so ein kleiner Säugling kann ja auch einfach
alles nichts. Klar, das ist natürlich, da musst du aufpassen, die Fontanelle. Ja. Das ist schon natürlich, so. Man muss da jetzt nicht rüde mit umgehen.
Nee,
aber es ist halt
nee.
So. Anders als man dachte halt.
Anders, oder ich muss auch mal daran, das war auch so lustig, wie Steffi, deine Ex-Freundin, zu der wir ja noch alle ein gutes Verhältnis haben, die war ja dann auch bei uns, und hatte den meinen Kleinen auf den Arm und hat ihn dann so auf den Boden gesetzt, ja, und dann ist er hingefallen. Und sie so, was, der kann ja noch nicht sitzen. Ich so, nee, der kann auch nicht sitzen. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Ja, ein Mensch, der noch nicht sitzen kann. Der konnte einfach, ich weiß nicht, gar nicht mehr. Und das sind immer so die Sachen, wenn man die miterlebt, denkt man mal, hält die sein ganzes Leben lang. Nein, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Also nach 7, 8 Monaten vielleicht können die dann erst sitzen.
Ja, ja.
Ja, ja.
Es gibt ja dieses schöne Buch mit den verschiedenen Schritten, wo dann drin steht, dann nach so und so vielen Tagen oder Wochen kriegen sie die ersten Zähne, dann fangen sie an zu schreien und dann dachte ich immer so, mein Gott, das ist doch bei jedem unterschiedlich. Du kannst doch kein Buch darüber schreiben, bei wem wann der Zahn kommt. 12, 13, 14, 15 Phasen ist doch Quatsch. Aber wir haben das Buch gehabt und es stimmte fast immer auf 1, 2 Tage genau. Also ja. Du konntest reingucken, wann kommt der nächste Schub, wann kommt die nächste Phase. Ah, okay, am Wochenende wird's hart, dann kommt wahrscheinlich der nächste Zahn. Steht in dem Buch, dann war es auch so. Vielleicht war es nicht der Samstag, dann war es der Montag. Aber du konntest eigentlich mehr oder weniger die biologische Uhr danach stellen und das stimmte immer. Dieses Buch ist eine Sensation. Das kann ich nur empfehlen. Dann weiß man wirklich immer direkt schon, was einen erwartet und ob man dann in 1,5 Monaten dann wirklich so Silberhochzeit von der Oma fahren kann. Oder ob man lieber überlegt, ob man zu Hause bleibt. Das sind dann alles so die Sachen. Das kann man mit diesem Buch ganz gut einrichten.
Man hatte eine Horrornacht und dann am nächsten Abend merkt man, okay, der kleine Zahn.
Ja, der Zahn.
Und natürlich tut ihm das weh. Ich meine, so ein blöder Zahn bricht da aus dem Fleisch heraus. Was soll denn daran bitte nicht wehtun?
Ne, eben. Ne? So, wir gucken ja auch Marathonmann und finden die Szene hart.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Ja.
Und noch, ist ja so. Noch detaillierter ist aber dieses Buch. Also, das ist alles gleich gut, ne? Aber Oje, ich wachse, heißt das. Das ist so ein, ja. Was so die neurologischen Sachen untersucht hat. Geschrieben von klugen Menschen und basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Es werden ja auch immer, gibt ja immer viele Langzeitstudien. Und ja, da hat man ja dann irgendwie bei den Kindern erkannt, ach, das hat man wahrscheinlich schon vor Ewigkeiten erkannt, aber da hat man es erstmal schriftlich so umgesetzt, dass man, das ist so eine Hohlbirne wie ich, auch kapiert, die einzelnen Entwicklungsschritte, die Welt der Objekte, jetzt kann er dies von dem unterscheiden, jetzt fällt ihm auf, dass ein Hund kein Mensch ist, oder es gibt ja so viele Dinge, die so selbstverständlich sind in unserem Leben, Vergänglichkeit, Räumlichkeit und. Und das Gehirn durchschreitet dann immer diese Entwicklungsprozesse und tut sich damit aber schwer. Und dann ist das Ganze so mit schönen Symbolen bestückt. Also Sonne ist dann immer so eine Superphase. Sonne, dann zieht ein Gewitter auf. So sieht man, so kann man durch den ganzen Kalender von dem Kurzen schon im Vorfeld gucken, wann hat er gute Laune, wann hat er schlechte Laune. Wenn er schlechte Laune hat, ist das immer so, ja, man hat ein Baby und das nervt. Kleine Babys, die nerven. Und wenn dann aber, wenn er dann gute Laune hat, ist es immer so, hey, come on, ist doch alles halb so wild. Also es hängt natürlich auch immer entscheidend davon ab, wie das Kind so drauf ist, wie belastend es ist oder wie easy es ist, Vater zu sein. Ne? Und wenn die Sonne scheint und man besucht die Großeltern, weiß man schon, das wird ein voller Erfolg.
Ja, ja, klar.
Ja, da sind die Großeltern, sind da happy. Das ist der kleine Sonnenschein, nicht? Und man denkt auch, ey, ist doch alles kein Problem, life's easy. Und dann kommt man wieder in die Schlechtwetterphase und dann sieht's wieder anders
aus. Ja, zum Beispiel wie bei uns immer Schlechtwetterphase, wenn ich wickeln wollte. Da war nämlich, hatte die Kurze auch immer eigene Vorstellungen. So, das ist ja unglaublich, was ein kleines Kind für Kräfte hat. Wenn man sich da mit einer Zweijährigen einen Kampf wie Hulk Hogan gegen was weiß ich, den Undertaker liefern muss, nur um da eine neue Windel dran zu kriegen. Ich habe die Kurze schreit um 3 Uhr. Ja, warum schreit sie? Sie war eingeschissen. Dann wollte ich sie wickeln. Das kann man nicht anders als Prügelei bezeichnen. Sie hat sich geweigert, die Windel auszuziehen. Dann habe ich das irgendwie hingekriegt und dann hat sie sich geweigert, eine neue anzuziehen. Ich habe von 3 Uhr nachts bis 3 Uhr 25 habe ich mir hier einen Zweikampf geliefert. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Was so ein Kind eine Power hat. Denselben Zweikampf hatte ich auch schon öffentlich im Park. Nur eine Freundin von uns guckte nur zu und dachte sich, was ist denn da los? Sie hat einen Sohn, da war das offensichtlich nie ein Problem. Und meine Tochter prügelt sich mit mir, weil sie die Windel behalten will. Die Köttel fliegen durch die Gegend beim Stadtpark hier in Köln. Schön sichtbar für alle Leute. Das war noch so ein Fest mit Band und Konzert und ich bin da am Rande auf so einer Parkbank und versuche dazu, die Windel, die neue, eine saubere Windel an das Kind dran zu tackern. Nein, es war nicht möglich, sie wurde abgelehnt, diese Windel, ey. Ja, oh, ja. Das ist aber auch danach, bist aber auch schweißgebadet.
Ja, ja.
Also ein Wahnsinn. Aber nachts natürlich auch, also ich erinnere mich noch wirklich, wahrscheinlich war das gar nicht so oft, dass ich mich an diese einzelnen Momente noch gut erinnern kann. Ach, dann wenn das, und dann, man muss es wickeln und dann ist der Arsch so wund von der ganzen Kacke und dann muss man auch ein bisschen Pinatencreme dran machen, weil aua, und dann hat das Kind auch noch Schmerzen und dann macht es noch mehr Theater. Da habe ich einmal mit Mama versucht, zusammen die Kurze zu wickeln. Junge, 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 zu zweit haben wir es versucht.
Ja, ich war auch einmal dabei. Ja, es war Wrestling.
Boah.
Du
kennst es, ne?
Ja, man.
Ist euer auch so hardcore?
Fühlte sich direkt an wie Kindesmisshandlung, aber es ist dann einfach, man muss dann funktionieren und. Nee, unser ist.
Natürlich, du musst die Fenster zumachen, das Ding, die Nachbarn holen die Bullen.
Nee, unser Kleiner ist so mit Wickeln, also jeden Morgen ist der sehr zuverlässig, macht er so eine Rons, macht dann Rons auf dem Klo. Und dann geht das auch mit dem Wickeln. Aber er hat es dann schon manchmal drauf, dass er so einen so voll Karacho tritt. Nicht? So irgendwie aus der Stimmung raus, mal so Papa, Mama, volle Wucht treten. Und ja, darf er nicht, macht er dann mal. Es ist dann auch irgendwie so ein bisschen blöd. Und an seinem Geburtstag war ja alles anders, das war alles aufregend. Da blieb das morgendliche Rons aus und kam auch nicht so. Wir haben ihn dann später nochmal aufs Klo gesetzt. So, und dann irgendwann so bei der Party hat er sich so verdrückt, nicht? Und saß so ganz lieb an seinem kleinen Katzentisch, den wir ihm da aufgebaut haben, guckte so süß und alle waren ganz happy und sagten, ach, der ist ja auch ein Süßer. Und wie er da jetzt so genügsam so sitzt und dann einfach mal auch still ist, 2-3 Minuten am Stück. Ja, er kackte. Er hat gekackt. denkst du so, als Vater denkst du dann so, ja, schön. Klar, er war jetzt mal ruhig, aber aus einem Grund, weswegen er eigentlich nicht ruhig sein soll. Soll er Bescheid sagen, ne? Kennt er schon. Und das ist immer so Freundin oder ich, ne? Irgendeiner hat dann so den Joker, ne? Und dann haben wir so einen kleinen Garten draußen. Da sind wir noch nicht so ganz weit mit dem Badezimmer. Müssen wir noch so ein bisschen gucken. Da muss man halt dann auch so ein bisschen improvisieren. Und naja, so eine volle Windel ist einfach anstrengend, ne? Es ist... Ja, ich freue mich auch, wenn er keine Windeln mehr anhat. Das wird eine Erleichterung. Oder heute Morgen zum Beispiel habe ich ihn in die Kita gebracht ohne Kinderwagen. Das sind jetzt die kleinen Freuden der Väter, ja?
Ja, aber ja. Ich kenne die Freuden aber noch.
Weißt du, erstmal, der Kurze ist ja irgendwie, nee, er durfte ja gar nicht in die Kita ewig. Aber wenn, dann war Winter und Corona. Das bedeutet Maske, mit Maske rein. Ich bin Brillenträger, Schuhe natürlich ausziehen. Dann den Kurzen ausziehen, der warm angezogen ist, viele Klamotten. Und dann so, okay, dann nochmal Hände waschen. Okay, dann wieder rein. Dann hat der Kurze schlechte Laune, meint, will nicht in die Kita. Oder er hat gute Laune. Okay, ja, und dann Schuhe wieder anziehen. So, dann aber Schlüssel mitnehmen und den Kinderwagen abschließen. Und zurück und nochmal rein, am besten die Tür irgendwie auf Kipp. Und das sind so Abläufe, die bereiten mir keine Probleme, ja. Aber es ist einiges zu tun. Und wenn dann das dann wegfällt, denkt man auch so, ja, so Frühling, nicht? Corona ein bisschen entspannter alles, wobei dieselben Maßnahmen. Und dann einfach mal den Kinderwagen nicht in die Garage, wo auch immer das Schloss klemmt. Geil, ja. Life's good, man. Life's good. Easy, kein Problem. Hey, Kinder, kein Problem.
Meine Tochter hat einmal den ganzen Weg von hier bis zum Kindergarten durchgeschrien. Komplett durchgebrüllt. Und ich habe sie ja praktisch angekettet natürlich in dem Kinderwagen, damit sie da nicht rauskam. Hat versucht die ganze Zeit, sich da halkmäßig loszureißen. Und hat die ganze Zeit komplett im roten Bereich, oben am Limit, nur durchgebrüllt. Nur durchgebrüllt. Ohne fucking Grund. Also...
Ja.
Alter Schwede, das Kind dann abliefern im Kindergarten, das ist ja auch immer dann erstmal, das muss ich noch auspacken, das brauche ich noch, dann die Jacke. So, jetzt ziehst du die Schuhe an, die du im Kindergarten anhast. So, dann hoffst du natürlich, dass die Kurze nicht zu viel pennt mittags im Kindergarten. Anfangs werden die ja alle noch hingelegt. Irgendwann hört das ja auf. Aber wenn die dann trotzdem pennen mittags, dann weißt du, hast du abends keinen Feierabend. Hat die geschlafen heute Mittag? Ja, die hat geschlafen 2,5 Stunden. Ah, danke schön. So, ne? Halten einen ja auch alle für einen Rabenvater. Aber es ist natürlich so, dass du weißt, in dem Moment, wo die Kindergärtnerin gesagt hat, die hat gut geschlafen, 2,5 Stunden, weißt du, abends, 8 Uhr nach der Tagesschau, schön ins Bett oder nach dem Sandmännchen. Du gehst schön nach dem Sandmännchen mit ins Bett, weil, umgekehrt. Das Kind geht niemals ins Bett. Nee, umgekehrt.
Ja, ja,
du kannst das Kind bis 10.30 Uhr, bis 22.30 Uhr bespaßen.
Ja. Eben mal dieser
Rhythmus. Ja, weil Feierabend ist vorbei.
Ja. Also, Kind schläft. Oh nein, das Kind schläft. Das ist auch so ein Elternding, ne?
Oh Gott, jetzt pennt die. Schnell nach Hause. Wenn wir jetzt mit dem Kinderwagen nach Hause fahren, wir fahren vom Spielplatz bis nach Hause. Das sind ungefähr 5 Minuten, vielleicht 6 Minuten. Die darf nicht einpennen bis dahin. Die darf nicht einpennen, sonst der Feierabend dahin.
Ja, im Kinderwagen
pennen sie ein. Das waren immer so Berechnungen. Ja, dann pennen sie ein. Nein, ihr pennt, oh Gott, sie pennt!
Da bin ich auch eisenhart.
Musste sein.
Muss man sein. Also bevor der Kleine da war, habe ich immer noch so überlegt. So ein bisschen so Lotterleben, Freiberufler, meine Freundin Freiberuflerin. Und dann so, wir müssen uns mal einen Rhythmus angewöhnen. Sonst ist ja das Kind irgendwann da und wir haben diesen blöden Rhythmus. Ja, das ist totaler Quatsch. Das Kind drängt dir den Rhythmus auf. ne? Und auch nicht mit Samthandschuhen. Und wie gesagt, wenn mir irgendwie nichts mehr einfällt, schaue ich ja immer nach Zahlen oder schaue nach eisenhartem Rhythmus und funktioniere einfach. Dann mache ich knallhart meinen Dienst. Und wenn der dann irgendwie zu einer Zeit einschläft, meinetwegen, ich sitze mit ihm im Auto und er pennt volle Wucht um 10.43 Uhr ein, wo ich mir denke, dem ist gerade nur langweilig. Dann pennt er ein und dann ist der ganze Rhythmus im Arsch und die Mittagspause und alles fliegt mir um die Ohren. Zack, dann mache ich auch mal die Glotze an. Dann läuft Trotro, dieser komische Esel, auf Netflix, findet er mega.
Ach, dieser Esel.
So Binge-Watching, Trotro-Binge.
Es gibt bei YouTube, Simon, es gibt 75 Minuten Trotro am Stück. Solche Sachen weiß man dann. Trotro geht ja immer nur so 5 Minuten. Ja, okay, du machst Trotro an und dann ist der scheiß Esel nach 5 Minuten durch. Oh. Aber es gibt, weil kluge Eltern haben das nämlich offensichtlich zusammengebastelt zu Hause am Rechner. Trotro 75 Minuten Schleife. Nicht Schleife, also dann so ein komplett ohne Ende. Du bist ja dankbar für solche YouTuber. Ja.
Man tankt und es ist eine Folge vorbei. Ja. Aber gut, bei
Netflix. Ich habe am Anfang immer Balu der Bär. Balu der Bär war mein bester Freund, weil immer wenn Balu der Bär, probier's mal mit Gemütlichkeit gesungen hat, war Ruhe. Dann guckte sie immer so, probier's mal mit Gemütlichkeit. Aber das Lied geht auch nur 3,5 Minuten, weißt du, immer random, wieder nochmal. Versuch's mal, dann hab ich den Laptop zugeklappt und dann, Lu, hat sie immer gebrüllt, Lu, Lu, Lu. Ich so, ja, du hast es jetzt 70 Mal gesehen. Lu, 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 okay, wieder aufgemacht. Mit den Babyhänden auf die Tastatur vom Laptop draufgeprügelt. Ich so, stopp. Ja, hier, nochmal Lu. Alles klar, nochmal Lu und jetzt King Louis und Lu und King Louis und so. Ich habe nichts öfter im Leben gesehen, gar nichts auf der Welt, als diesen Clip, probier's mal mit Gemütlichkeit, aus dem Film.
Ja, das sind auch alles so Sachen, die instrumentalisiere ich dann. Also klar, wenn ich irgendwie die Hände frei habe, dann bespaße ich den schon. Ist klar, dass dieser mediale Krams irgendwie nicht so dolle ist. Aber dramatisieren tue ich es auch nicht. Also wenn man es irgendwie mal muss oder zum Beispiel, wenn man ihm die Fingernägel schneiden muss. Meine Freundin hat ihn dann früher so ein bisschen in den Schlaf gesungen. Das klappt auch mal. Aber wenn er dann nicht vernünftig einpennt, dass sie ihm dann die Haare schneiden kann oder eben die Fingernägel, sondern wenn es tagsüber ist, dann läuft Trotro und dann kann man ihm mal die Nägel schon schneiden. Aber wir sind jetzt auch nicht die Typen, die den Kurzen da irgendwie vor Filmchen setzen und dann 2 Stunden in der Ecke sitzen lassen. Ich meine, auch wenn wir natürlich jetzt 5 oder 6 Monate keine Kita hatten und wirklich jeder von uns nur so 2 Stunden am Tag arbeiten konnte, hat dann irgendwie geklappt, weil ich in einer glücklichen Situation bin. Aber irgendwie auch so bei uns in der Kita sind dann irgendwie so 22 Kinder und 2 Eltern haben einen nicht relevanten Beruf und ich war einer von denen. Denkst du auch so, ich meine, klar ist mein Beruf nicht relevant, aber wieso ist das jetzt der einzige Beruf, der nicht relevant ist? Was soll das denn jetzt?
Der ist Hofner. Aber, Hofner ist dann nicht relevant.
Ist nicht relevant, ist aber jetzt ja kein Problem. Ich habe ja dadurch auch scheinbar gewisse Privilegien, dass ich nicht jeden Tag arbeiten, also naja gut, ich habe ein halbes Jahr mal kaum gearbeitet. Und es ist ja irgendwie auch gut gegangen, ist ja dann erfreulich. Bei meiner Freundin war es auch so. Hat jetzt geklappt, Familie wurde durchgefüttert, aber jetzt sind wir ja alle geimpft und jetzt kommen ja auch wieder andere Zeiten.
Ja, aber Simon, du hast deinen Kurzen nicht vor die Glotze gesetzt, weil er noch zu klein ist. Warte mal ab mit 2,5, 3, wenn das ganz gut geht. Dann bist du froh, wenn du mal einfach so 70 Minuten Aristocats durchlaufen lassen kannst und dann gerade mal was anderes machen kannst in der Zeit,
weißt du? Ja, dann, ich meine, ich weiß auch manchmal nicht so genau, was die Leute alles für moralische Bedenken haben. Also natürlich, in einer perfekten Welt kriegen die Kinder alles immer nur bio frisch gekocht und gucken niemals einen Film. Jetzt muss man auch irgendwie sagen, wir verdienen ja unser Geld mit, was weiß ich was, Bewegtbild, Fernsehen, so irgendwie. Ist dann auch ein bisschen komisch, wenn man es so ganz hart verteufelt. Aber klar, die Inhalte sollen kindergerecht sein und im Zweifel ist es natürlich besser, wenn aktiv beschäftigt wird und so, mal gucken. Aber klar, Aristocats Blu-ray ist hier auf jeden Fall, liegt hier schon.
Ja. Das ist der erste Film, der hat Greti mit 2,5 Jahren, hat die den praktisch durchgeguckt, Aristocats, war gar kein Problem.
Echt nicht?
Funktioniert gut.
Ich finde den dramaturgisch schwierig. Also er hatte jetzt hier Schwierigkeiten. Ja. Fand es auch ein bisschen holprig. Ja. Also fand ich Dschungelbuch viel leichter. Ja. Ich meine, ich finde ja Aristocats super geil. Aber da waren so ein paar Sachen
ich verstehe schon.
Mit dem Diener und so, das fand ich für Kinder jetzt sperrig. Aber du, keine Ahnung.
Ja, weil der so diese Entführung und so, ne, das ist schon so ein bisschen, ja.
Ah, dann ist ja Action, ja, okay. Das ist doch dann wieder easy, oder? Na, wie auch. Aber es waren so ein paar Charakter, die eingeführt wurden, wo ich dachte, da war Susi und
was
Strolch.
Was will denn der
so
Diener nochmal, der Ed gar, ne? Der will doch die, die Oma,
die Katzen entführen,
vermacht
ne?
doch den genau, und die vermacht doch den Katzen ihr Vermögen und der Edgar will das Vermögen eigentlich haben und deswegen entführt der die Katzen. Wie war das? So war das. Nee, der schmeißt die in den Fluss, ne? Und Thomas O'Malley rettet die, war es nicht so?
Thomas O'Malley. So weit sind wir gar nicht gekommen.
Ja, das ist für mich ein Mann. Das ist für mich ein Mann. Thomas O'Malley ist für mich ein Mann.
Ja, das wäre auch so. Ja. Ja, Tino, jetzt haben wir die Stunde schon wieder vollgelabert. Ich muss es mal hochladen. Ich muss es mal hochladen an unsere werte Zuhörerschaft.
Ja, das ist sozusagen jetzt so. Jetzt haben wir über die Kleinkinderzeit gesprochen. Dann gibt es bestimmt noch mal eine Fortsetzung, wo wir über die älteren Kinder sprechen, über die späteren Phasen. Und dann erklären wir euch auch, und das ist jetzt ein totaler Cliffhanger, dann erklären wir euch, was der Nachtschreck ist. Der Nachtschreck.
Ja, oder ich würde sagen, vielleicht war das jetzt heute noch ein bisschen eher Babyphase und Kleinkindphase gibt bestimmt noch einiges her. Und vielleicht haben wir bis dahin ja noch ein Geschwisterchen. Das ist mal ein Cliffhanger. Nein. Ist hier nicht geplant.
Ist das hier jetzt die große News? Das wusste ich aber jetzt nicht.
Ist nicht geplant.
Oder haben wir drei, Robin, du und ich dann Geschwisterchen plötzlich? Hat Mama da irgendwann irgendwie gentechnisch dann noch was gemacht?
Das kann heutzutage auch passieren.
Dann kriegen wir doch eine kleine Schwester.
Ja, es ist ja so, es gab, glaube ich, einen Babysegen über die Corona-Phase. Aber es heißt auch, die Eltern, die schon Kinder hatten, hatten dann in der Corona-Phase auch keinen Bock, noch ein Geschwisterchen zu zeugen. Und zu denen gehören wir
das
wohl.
Das glaube ich sofort.
Wenn man so überhaupt nichts für sich irgendwie machen kann, dann denkt man, ja, jetzt noch ein Geschwisterchen und dann? Und irgendwann muss man ja auch noch mal Geld verdienen. Wie soll das denn jetzt gehen? Ja. Also da fehlte doch die Perspektive dann. So weit waren wir jetzt nicht. Na, Juti. Ja, das ist ein schönes Thema.
Also, was singt man dann zum Abschied? Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Kinder schlafen. Drum schlaf auch du.